So, einen schönen guten Morgen wünsche ich allen. Als feststand, dass Michael Schalles heute nicht hier sein kann zum Predigen, hat die FEG wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt und hat sich auf die Suche gemacht nach einem der besten Prediger in ganz Deutschland, hat also keine Kosten und Mühen gescheut. Und den haben wir leider nicht gekriegt, deswegen bin ich heute hier. Und ja, wir wollen uns heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema auseinandersetzen, wie ich finde. Vielleicht für die, die mich noch nicht so gut kennen, darf ich mich ganz kurz nochmal vorstellen. Mein Name ist Lukas D'Annunzio. Eigentlich muss man sich nur die Zahl 5 merken. Ich komme aus einer Familie mit 5 Kindern. Ich bin 50 Jahre alt, habe das gleich für mich auch so gemacht, habe jetzt auch 5 Kinder. Ja, ich habe am 5.5. geheiratet. In Mathe hatte ich überwiegend eine 5. Ja, und ich werde sicherlich heute die Zeit, die der Tim mir gegeben hat, 5 Minuten überziehen. Ja, unser Thema. Wir haben eben schon so von der Einleitung gehört, diese Leute, die da gewesen sind. Ich habe mich mit diesem Key Screen auch sehr beschäftigt. Das Thema kompromisslos, Hingabe, das finde ich ganz spannend. Und das ist eine Sache, die ich so im persönlichen Leben bei mir auch kennengelernt habe. Und unser Titel hat auch gleichzeitig dieses englische Wort dahinter. Ich finde es immer gut, so in Deutschland wird ja alles nicht untergetitelt, sondern alles übersetzt im Fernsehen. Wir sind eine der wenigen Nationen in ganz Europa, wo es keine englischen Untertitel gibt und keine Originalfilme in Originalsprache. Deswegen finde ich es immer gut, dass man sich mal mit englischen Begriffen beschäftigt. Dedication, was heißt das? Wir wissen es alle, steht daneben. Also Hingabe, woher kennen wir Dedication? Und da kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf. Die Frage nach dem Predigttitel, die konnte ich für mich selber noch nicht abschließend so beantworten. Ich habe dann so als Untertitel, habe ich mir gedacht, könnte es sein, dass wir sagen, die Unvernunft mit Gott zu leben, ganz mit Gott zu leben. Wäre das vielleicht ein Titel, der passend wäre? Okay. Oder dieser zweite Titel, kompromisslos auf Gott zu vertrauen. Jeder kann sich das aussuchen. Also wir haben Titel ohne Ende und wir müssen am Ende des Gottesdienstes mal gucken, was so bei jedem Einzelnen hängen geblieben ist. Da gibt es nachher dann so Listen, so einen kleinen Test, Multiple Choice, da wird dann einfach abgefragt, was so hängen geblieben ist. Nein, das war jetzt ein Witz. So, Dedication oder Hingabe, was ist damit gemeint? Es gibt viele Bereiche, wo diese Hingabe oder diese Kompromisslosigkeit, wie man das nennen möchte, auftaucht. Ganz bekannt kennen wir diese Momente und einer dieser Momente, den haben wir vor einem Jahr knapp erlebt. Ennio Morricone, für alle, die sich ein bisschen mit Filmmusik beschäftigen, das ist so der Vater der Filmmusik. Der hat bei Spiel mir das Lied vom Tod, hat er diese Mundharmonika-Melodie geschrieben. Der hat in unendlich vielen Filmen fantastische Filmmusik gemacht, in dem Film The Mission mit Robert De Niro und so weiter. Aber komischerweise hat er nie einen Oscar für seine Musik bekommen. Er hat wohl irgendwann 2006 einen Oscar für sein Lebenswerk bekommen, aber nie einen Oscar für die Filmmusik. Und so als Filmmusiker findet man das dann schon ziemlich gut, wenn man auch mal einen Oscar für das bekommt, was man gemacht hat. Und dann mit 87 Jahren, letztes Jahr, hat er diesen Oscar bekommen. Und was macht er? Er sagt, I dedicate this award to my wife. Toll. Ich meine, das ist ein bisschen Hollywood, okay. Aber da ist einfach so ein bisschen dieses Hingebungsvolle drin. Ich meine, wenn einer so erfolgreich ist, das weiß jeder, der irgendwie im Job versucht, erfolgreich zu sein oder auch erfolgreiche Leute kennt, dann geht das nicht in einer Zeit 9 bis 17 Uhr oder so, sondern muss man sehr viel Energie und sehr viel Zeit aufwenden. Und sehr wahrscheinlich hat seine Frau ihn in dieser Zeit, wo er gearbeitet hat, extrem mitgetragen und er widmet diesen Preis, der wirklich so sein Lebenstraum war, den widmet er seiner Frau. Toll. Und das ist so eine Seite von diesem I dedicate, die wir kennen. Aber es gibt ganz viele andere Sachen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wo Dinge gewidmet werden. Wir kennen es aus Büchern, da steht vorne drin für Claire oder für Tom oder was auch immer. Manchmal frage ich mich, wenn ich so ein Buch lese, was ist denn die Story dahinter? Warum ist diese Widmung gemacht worden? Was ist da das Besondere, außer vielleicht, wenn es der Ehepartner ist, dann denkt man natürlich, klar, das ist die Frau, die man liebt oder der Mann, den man liebt. Und Aber es ist schon interessant, man kann Geschenke widmen, ein Sieg. Ich widme diesen Sieg, wir kennen es alle von Rocky, wo er dann zerbeult auf der Bühne steht und dann Adrian ruft und Preise, Lebenswerke. Aber letztendlich, heute soll es ein bisschen darum gehen, um den letzten Punkt. Was können wir in Bezug auf unser Leben an Widmung machen, an Kompromisslosigkeit eingehen, um ja, letztendlich mit unserem Leben mehr anzufangen, als wir uns vielleicht gedacht haben. Ja, jetzt ist es natürlich üblich, dass man bei dem Herrn Google nachfragt, was so das alles bedeutet. Das habe ich auch gemacht. Und der Herr Google, der sagt, dass das Wort widmen, also wenn man dieses Dedicate nimmt, da geht es darum, dass also verschiedene Sachen passieren müssen. Also es soll jemand die Ehre gegeben werden. Das ist so ein Aspekt von der Widmung. Oder sich oder jemand für etwas aufwenden. Also man wirklich so Dinge reinbuttern, Hingabe gehört dazu. Oder sich intensiv mit etwas beschäftigen. Das sind so die Kernaspekte von einer Widmung. Ja, und dann haben wir auch nochmal geguckt, was sein könnte, wenn wir uns anschauen. Hingabe als solches gibt es auch nochmal eine Definition. Ein rückhaltloser Einsatz. Rückhaltloser Einsatz. Das haben wir ganz häufig bei der Arbeit. Ja, und dann wundern sich manchmal Leute, dass sie nach 35 Jahren aus der Firma rausgesetzt werden. Und die haben das Gefühl, ich habe mich doch tagtäglich so immens eingesetzt, Überstunden gekloppt. Am Wochenende konnte der Chef mich immer anrufen und so weiter. Hingabe, Hingabe, Hingabe. Und wo hat es hingeführt? Ja, irgendwie war das dann doch nicht so das Wahre. Auf der anderen Seite dieser rückhaltlose Einsatz. Und dann gibt es noch die große Begeisterung. Also es sind so zwei Aspekte. Es hat immer so ein bisschen was mit Schmerz zu tun und auf der anderen Seite mit unwahrscheinlicher Euphorie. Ich fand diese Story gar nicht schlecht, die der Tim gerade erzählt hat, von diesem Mann, der sich gesagt hat, ich möchte irgendwann mal in der Wildnis leben, in Alaska, nördlich des Polarkreises. Ich könnte mir schönere Orte vorstellen, aber das ist nicht das Thema. Und er hat wirklich alles dran gesetzt, dieses Ziel zu verfolgen. Und wir stehen vor der Frage, Hingabe, unser Leben hinzugeben an den, der wirklich alles für uns gegeben hat. Ja, und wenn man Hingabe richtig lebt, dann behaupte ich, wird das in irgendeiner Form sichtbar werden. Und wenn ihr jetzt mal so in Gedanken vor eurem geistigen Auge so Menschen durchgeht, wo ihr denkt, die sind also so hingebungsvolle Leute, dann fällt euch irgendwas auf. Nämlich, dass die vielleicht immer vielleicht die Ersten sind und die Letzten sind bei irgendwelchen Events oder die dann besonderen Einsatz leisten oder die einfach ein unwahrscheinliches Herz dafür haben. Es gibt ganz tolle Geschichten von Leuten, die vielleicht mehr so in der zweiten Reihe gestanden haben, gar nicht so ganz vorne, aber wo jeder wusste, das sind Leute, die beten hingebungsvoll dafür, dass Gott in dieser Stadt oder bei gewissen Menschen etwas tut. Und Hingabe muss sichtbar werden. Und ich behaupte, das wird auch sichtbar. Und wenn man jetzt mal guckt, so auf unser Leben, auf mein Leben, es ist vielleicht gar nicht schlecht, mal so vom Ende her zu betrachten. So, ja, das ist ein bisschen hart vielleicht, aber man muss sich ja tatsächlich damit beschäftigen. Ich habe das mal gemacht, um meinen Kindern zu erklären, so was Leben ist und was Ewigkeit ist. Und habe ich so ein DIN A4-Blatt genommen, habe einen ganz winzigen kleinen Strich in schwarz gemacht und dann einen endlos langen Strich, der dann natürlich am Ende des Blattes enden musste, in Bleistift und habe gesagt, guck mal, um Ewigkeit zu verstehen, muss man sehen, dieser kleine Strich ganz am Anfang dieser Dicke, das ist das Leben, wo wir hier leben. Vielleicht 70, 80, 90, 100 Jahre, keine Ahnung. Aber was danach kommt, Ewigkeit, das ist dann dieser immens lange Strich. Und dann weiß ich noch, wie der David, mein Ältester, gesagt hat, dann leben wir ja nur ganz kurz. Stimmt, gemessen an der Ewigkeit leben wir relativ kurz. Aber trotzdem sollte unser Leben erfüllt sein, es sollte glücklich sein. Das wünscht sich Gott, das wünschen wir uns. Und die Frage ist, wenn jemand hingebungsvoll gelebt hat, hingebungsvoll an Gott, an das, was Gott ihm zugesagt hat, was wird dann auf dem Grabstein stehen? Was wird auf deinem Grabstein stehen? lustige Geschichte, als ich von der Grundschule gekommen bin, wurden dann die Kinder an ihre Eltern übergeben. Und meine Mutter sagte zwar irgendwann mal, also das kann sie sich gar nicht mehr vorstellen, höchstwahrscheinlich hat sie es vergessen, aber sie hat mir irgendwann mal gesagt, als ich dann von der Rektorin wieder zurück an sie gegeben wurde, in der Grundschule, das muss man sich vorstellen, da hat die Direktorin, die Frau Kollmeier, ihr wohl gesagt, Frau D'Annunzio, wissen Sie, was mal auf dem Grabstein von Lukas stehen wird? Wer hat die Arbeit erfunden? Bringt ihn mir her, ich schlage ihn tot. Ich weiß bis heute nicht, was sie dazu veranlasst hat. Ich hoffe nicht, dass das auf meinem Grabstein steht, aber das fand ich eine relativ lustige Geschichte. Und meine Mutter, als ich ihr das dann irgendwann mal erzählt hat, sie hat es wirklich irgendwann vergessen und sagte, stimmt, sie kann sich bis heute nicht erklären, wieso das von dieser Rektorin gesagt wurde. Ich war vielleicht so ein Prototyp von einem ADHS-Kind. Kann sein, dass sie froh war, dass ich weg war. Aber ich habe jetzt mal Beispielnamen rausgesucht. Ich hoffe, dass keiner jetzt irgendwie genau diese Person kennt. Ich hoffe wirklich nicht. Aber stellt euch mal vor, jemand stirbt. Ich habe jetzt mal hier einfach einen Namen genommen, Franz Meinelt. Hat gelebt viele Jahre und dann steht auf dem Grabstein, hier ruht ein ewiger Optimist. Gott gab ihm ständig Hoffnung. Ist es eine Zeile, die vielleicht auf deinem oder auf meinem Grabstein stehen könnte? Bist du ein ewiger Optimist? Ich meine jetzt mal ganz im Ernst. Du hast die Ewigkeit vor Augen. Nicht diesen kleinen Strich, der mit dem dicken Pinsel gemalt wurde, sondern diesen ganz, ganz langen Strich. Und warum hast du diese Ewigkeit vor Augen? Weil Gott alles gegeben hat. Hingabe. Er hat sein Leben gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben, damit du irgendwann mal nicht am Ende dieses kleinen Striches ja, irgendwo im Staub dich auflöst, in die Hölle kommst oder was auch sonst, sondern eine Ewigkeit hast, die so unendlich schön und wunderbar ist. Das müsste einen doch optimistisch stimmen. Geht es euch da wie mir oder seid ihr noch am Überlegen. Also auf jeden Fall dieser Franz Meinelt, erfundene Person, wie gesagt, der hat das so draufstehen, ein ewiger Optimist, denn er hat diesen Optimismus von Gott bekommen. Oder hier ruht Susanne, sie war immer fit und sprang mit ihrem Gott über Mauern. Das kennen wir ja aus dem Psalm, ja, wo, ich glaube, David hat es gesagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Seid ihr Leute, bin ich jemand, der sagen kann, also eine Mauer? Ha, da lache ich doch. Ist mir vollkommen egal. Mit meinem Gott springe ich über jede Mauer. Was heißt denn Mauer? Was begegnet uns denn im Leben an Mauern? Ja, das können Sachen sein, die gegen unser Leben, gegen unsere Wünsche arbeiten. Und wir stehen vor so einer Wand und denken, wie geht's weiter? Und ich weiß, jeder, der ehrlich zu sich ist, und ich erwarte jetzt kein Handzeichen, jeder wird es vielleicht schon mal gehabt haben, dass er irgendwann so einen Moment im Leben gehabt hat, wo er gedacht hat, es geht nicht weiter, ich schmeiß hin. Und dass vielleicht sogar mal so ein Gedanke da war, ich mach Schluss. Ich weiß es nicht. Mir ging es auf jeden Fall schon so, dass man irgendwann so einen Punkt hatte, wo man gedacht hat, es geht überhaupt nichts mehr. Und dann lernt man auf einmal Gott kennen und lernt Zusagen kennen, die Gott uns gibt und die wirklich Hand und Fuß haben. Und die Frage bleibt, was steht auf deinem oder auf meinem Grabstein? Hier ruht Lukas, der, ja, was wird man sagen? Was nimmt man wahr? Wie nehmt ihr mich wahr? Wie nehme ich euch wahr? Wie nehme ich dich wahr? Wir sind hier in einer Gemeinschaft zusammengebracht worden. Was kommunizieren wir? Und nicht nur in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, wenn wir die Kinder zum Kindergarten bringen oder wenn wir zum Elternsprechtag gehen, all diese kleinen Momente, wie werden wir denn wahrgenommen? Sind wir Hoffnungsträger? Sind wir Leute, wo die Leute sagen, also verdorrig, was ist denn das mit dem oder der? Das gibt's doch nicht. Wie kann man nur ständig so gut drauf sein? Nicht gut drauf sein im Sinne von ein Holdrio. Ja, das ist jetzt die Holdrio-Zeit, die wir gleich Montag oder so begehen. Das meine ich nicht, sondern dass wir eine grundlegende positive Einstellung deswegen haben, weil wir wissen, wir sind in der Hand Gottes und wir sind dort gehalten. Und Hingabe ist nicht ein Thema, was wir nur heute im Gottesdienst in der Predigt haben, sondern Hingabe ist ein Thema, was an unendlich vielen Stellen in der Bibel vorkommt. Ich habe nur ein paar ganz kleine Kleinigkeiten rausgegriffen. Ja, da heißt es von Josua, der sagt, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und das war nicht nur eine Floskel, sondern wenn man das Leben von Josua betrachtet, dann merkt man, das hat er so gemeint. Das war ernst gemeint, dass er gesagt hat, ich will das. Und wichtig ist, da steckt dieses Wort, ich will, drin. Es gibt ganz viele Momente, wo meine Kinder sagen, also abends immer, sagt der Manuel immer zu mir, Papa, ich kann nicht laufen, weil er möchte, dass ich ihn hochtrage. Ja, und manchmal sind wir alle wie Kinder, wenn wir sagen, ich kann nicht mehr. Es gibt Leute, die behaupten, wenn jemand sagt, ich kann nicht, dann will er nicht. Und Josua sagt hier, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Vielleicht muss eine solche Entscheidung wieder neu getroffen werden, von dir, von mir. Dass wir einfach mal sagen, nein, ich will mit Gott leben. Ich will mein ganzes Leben, mein Denken dem unterordnen, der mich gerettet hat. Oder Simon Petrus, wir kennen die Geschichte. Er hat die ganze Nacht gefischt und total frustriert kommt er nach Hause. Und dann steht Jesus da und sagt, schmeiß doch das Netz nochmal raus. Und in diesem ganzen Frust, und wer weiß, hätten wir das gemacht? Ich weiß es nicht. Und dann sagt er, auf dein Wort hin werde ich das Netz nochmal auswerfen. Und was dann passiert ist, kennen wir, glaube ich, alle die Geschichte, das Netz ist fast zerrissen. Hingabe, da steckt auch so ein Stück dieses Gehorsam mit drin. Ja? Psalm 127, wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen die, die daran bauen, umsonst. Das heißt, wir können uns anstrengen in dem, was wir tun, was auch immer es ist, auf der Arbeit, zu Hause, in der Familie, in unseren Beziehungen. Wenn der Herr deine Arbeit nicht baut, dann arbeitest du umsonst. Wenn der Herr deine Familie nicht baut, dann versuchst du umsonst zu erziehen. Ja? Wir müssen wirklich mal so durch alle Lebensbereiche durchgehen und gucken, sind wir überwiegend sonntags so gestrickt, dass wir uns mit Gott beschäftigen oder vielleicht beim Essen? Ja? Also vorm Essen betet man ja. Das ist ja auch ein Moment, wo man sich mit Gott beschäftigt. Man sagt, lieber Gott, danke für das Essen. Oder abends vorm zu Bett gehen, schenkt, dass ich jetzt gut schlafe und dass die Kinder keine Albträume haben und schenkt, dass ich morgen wieder gesund aufwache. Amen. Also wenn das unser Leben ist mit Gott, dann brauchen wir von Gott nicht viel erwarten. Dann brauchen wir eigentlich nur zwei Dinge zu erwarten von Gott. Einmal, dass wir satt werden, ja, und dass wir morgens gesund aufwachen. Nur, ich weiß nicht, was das für eine Gotteserfahrung ist, wenn wir es darauf reduzieren. Ich finde es arm. Abraham und Isaak, fürchterliche Geschichte. Ich finde die wirklich grausam. Ja, dann sagt Gott, Abraham, geh hin und opfer mir deinen Sohn. Der hat wirklich, also fast ewig, auf dieses Kind gewartet. Und dann kriegt er dieses wunderbare Geschenk, diesen Isaak, süßer Kerl, Knopfaugen, Löckchen. Also wirklich. Und dann sagt Gott eines Morgens, Abraham, mache dich auf und opfer mir deinen Sohn. Ja, was ist das denn von Gott? Aber diese Frage hat Abraham gar nicht gestellt. Es steht kein Kommentar, das finde ich faszinierend. Und die Bibel schreibt eigentlich nur die Dinge auf, die wichtig sind. Er schreibt, es gibt keinen Kommentar von Abraham. Gott, aber das verstehe ich jetzt nicht. Lass uns doch nochmal drüber reden. Gibt es nicht andere Möglichkeiten, wie ich dir beweisen kann? Nein, gar nichts. Es heißt nur am nächsten Morgen, und wichtig, komisch, so kleine Worte sind manchmal wichtig. Früh am nächsten Morgen machte sich Abraham auf und ging los. War das unendliches Vertrauen? Oder war das so ein Gedanke wie, wenn Gott so entschieden hat, kann ich eh nichts machen? Fatalismus? Oder war es Hingabe? Von jemand, der gemerkt hat, Gott war immer bei mir, Gott hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Und wenn er das verlangt, ich kann es nicht verstehen, dann soll er es bekommen, dann möchte ich es ihm geben. Am Ende sagt Gott, und zwar wirklich auch im letzten Moment, als das Messer schon in der Luft ist, du hast mir deinen Sohn nicht vorenthalten. Und Abraham wurde wirklich gesegnet. Hingabe verändert. Hingabe kann in unserer Gesellschaft, in unseren Beziehungen Veränderungen haben, aber in unserem eigenen Leben. Da komme ich später vielleicht noch ein bisschen mehr drauf. Hingabe verändert, denn Erfahrungen, die wir machen, wenn wir ein ganz hingegebenes Leben, ein kompromissloses Leben mit Gott leben, machen wir Erfahrungen, die uns bereichern, die uns froh machen. Wir werden zuversichtlich. Andere können es spüren. Da ist irgendwas zwischen Himmel und Erde, ein unsichtbares Band, was dieser Person Kraft gibt, die wir wirklich nicht verstehen können. Das nehmen andere wahr. Und ich habe mal unten drunter diesen Satz noch geschrieben, was hat er oder sie, was ich nicht habe. Und dann kommt nicht mein Haus, mein Auto, mein Pferd, mein was auch immer, sondern eigentlich müsste die einzige Karte sein, die wir spielen, mein Gott. Das, was wir mit Gott erlebt haben, die Zusagen, die Kraft, die er uns gibt. Hingabe. Warum leben denn so wenige Menschen kompromisslos oder in einer totalen Hingabe? Im Management-Seminaren lernt man immer was zum Thema Höchstleistung. Da wird über Mitarbeiter geredet und dann heißt es, warum bringen so wenig Mitarbeiter Höchstleistungen? Die einfache Antwort, und das stimmt darauf, ist, weil nie jemand diese Mitarbeiter dazu herausgefordert hat. Es muss also eine Herausforderung da sein, damit wir eine gewisse Leistung bringen, wenn es um Job geht. Vielleicht ist das ja geistlich gar nicht so anders. Ich weiß nicht, wie oft wir herausgefordert wurden oder werden, kompromisslos mit Gott zu leben. Mal gar nicht so diesen Standardglauben zu haben, sondern wirklich zu sagen, ich setze mal alles auf eine Karte. Und es geht viel um diese Wahrnehmung. Wie werden wir wahrgenommen als Christen? Was erleben andere von uns? Sind wir ganz klar erkennbar als die, die mit Gott leben? Gut, ich gehe davon aus, jeder, der an der Kasse von der Kassiererin zu viel Geld rausgegeben bekommt, wird natürlich die Kassiererin darauf hinweisen und wird sagen, also sie haben mir zu viel rausgegeben. Okay, machen wir alle. Gut. Ja, also gibt es so ein paar Dinge, die setze ich einfach voraus. Und bei der Steuererklärung, da machen wir es auch ordentlich. Da werden keine extra Kilometer berechnet und so weiter. Also brauchen wir nicht drüber reden, da machen wir einen Haken dran. Ne? Und aber das sind so die Kleinigkeiten, wo vielleicht auch manche unkompromisslose Haltung in unser Leben reinschleicht. Macht diese Tür zu. Knallt sie zu. Schlüssel umdrehen und wegschmeißen. Ja, da geht's los. Das ist nämlich ein Negativtraining. Dieses Negativtraining führt uns dazu, dass wir am Ende nicht mehr kompromisslos mit Gott leben. Wir müssen das Positivtraining einschlagen. Ihr kennt alle dieses Bild. Ja, und es ist die alte Frage, kennen wir alle, ist das Glas halb voll oder halb leer? So, das ist natürlich eine Frage der Einstellung, wie gehe ich an das Leben ran? Ich würde mir wünschen, dass jeder von uns sagen kann, das Glas ist halb voll. Es gibt noch eine dritte Gruppe. Ich weiß nicht, wie viel von dieser dritten Gruppe sitzt hier? Keine Ahnung. Man kann die so in Berufsbildern so ein bisschen festmachen. Es gibt eine dritte Gruppe, das sind die Realisten, die sagen, das Glas ist von innen nass. Ja, also die lassen sich gar nicht auf so eine Diskussion ein, halb voll oder halb leer, sondern die sagen, ja, ich bin Realist. Manchmal ist das Glas halb voll und manchmal halb leer. Diese Realisten gibt es vielleicht und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht am Ende als Realist wiederfinden. Ja, Realismus kann was sehr Positives haben, kann aber auch einen ganz, ganz negativen Aspekt haben. Nämlich oftmals sind Realisten getarnte Pessimisten. Also es gibt so ein Sprichwort, das heißt, ein Pessimist ist, wer von einem Optimist als Realist bezeichnet wird. Also die Frage ist, gehen wir immer wieder auf dieses Feld zurück, wo wir uns nicht festlegen, wo wir nicht dran glauben können oder wollen oder uns dazu zwingen, diese Entscheidung zu treffen, das Wollen, dass wir positiv bleiben, dass wir erkennen, was Gott uns alles gegeben hat und sagen wir dann am Ende, naja, ich bin halt Realist. Aber irgendwie klingt das schon so pessimistisch, finde ich, wenn jemand das so für sich resümiert. Wie nehmen uns andere wahr? Die Frage habe ich eben schon mal gestellt. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten in das Leben hineinzuschauen. Und das könnte morgens der Spiegel sein. Das kann aber auch sein, wie andere uns wahrnehmen. Zu welcher Gruppe gehörst du? Ist es so diese Gruppe, die ewig denken, könnte noch besser sein? Oder so gut ist es nun auch nicht? Oder hier in Süddeutschland ist es ja ganz nett, wenn man gefragt wird, wie geht's? Ja, ihr kennt die passenden Antworten. Das war eine Antwort übrigens. In anderen Teilen der Republik würde man sagen, nicht so gut. Ja, wie antworten wir? Wie nehmen wir unser Leben wahr? Als reich beschenkte Kinder Gottes. Was antworten wir im Alltag? Hört euch mal selber zu. Oder gehören wir zu den Leuten, wo man merkt, da ist irgendwie Hoffnung, da ist Freude, da ist irgendwas, was ich mir auch wünsche. Interessanterweise hat man mal beobachtet, so in großen Büros, da ist es ganz häufig so, da gibt es ja diesen wichtigsten Ort, das ist nicht die Chefetage, bei Weitem nicht, da gibt es den wichtigsten Ort, das ist die Tee-Ecke oder die Kaffee-Ecke. Ja? Und da wird das Geschäft gemacht, da wird entschieden, wer cool ist und wer nicht. Und interessanterweise ist es oft so, dass wenn dort so gute Laune entsteht, dann wirkt sich das aus auf ganze Abteilungen. Und manchmal habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, da kriegt ihr mit, wo irgendwo richtig freudiges Lachen ist. Und mir geht es immer so, weiß nicht, wie es dir geht, da möchte man hin, das zieht einen an. Man möchte wissen, warum freuen die sich so? Ich möchte mich auch freuen. Was ist da passiert? Ja? Und auf der anderen Seite, wenn man mitbekommt, so durch die halbgeschlossene Tür, da ist jemand und jammert, wie schrecklich das ganze Leben ist, dann macht man am besten seine Tür noch mehr zu, geht an seinen Bildschirm und arbeitet vor sich hin. Ja? Und wir haben doch wirklich, ich wiederhole mich bewusst heute ganz, ganz oft, wir haben doch wirklich allen Grund, fröhlich zu sein und uns dem hinzugeben, der uns diese Freude und dieses Versprechen gegeben hat. In unserem Kopf passiert viel. Ja? Und unser Kopf ist manchmal einer der größten Gegner, denen wir in unserem Leben begegnen. Da ist so viel Wissen drin. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht. So als Kind fand ich es immer relativ einfach. Da konnte man relativ schnell sagen, das ist ein Idiot. Ja? Und das ist eine Pappnase. So in der Schule war das ganz klar, da gab es nur die Guten, also die Coolen und die Vollpfosten. Wenn man dann so erwachsen wird, ist es ja ein bisschen schwieriger, weil auch die Vollpfosten, haben gelernt, ganz klug daher zu schwätzen. Man kann es gar nicht mehr so genau erkennen. Und dann gibt es so Reichsbedenkenträger, die immer nur sagen, vorsichtig, also so können wir ja nicht vorgehen. Und ja, Errettung. Aber wer weiß, wie wird es mal sein? Ja, also irgendwie wird alles zerredet. Und ich habe ganz bewusst mich für dieses Bild entschieden, weil es gibt einen wunderbaren Vers, den möchte ich euch mitgeben. Und da geht es tatsächlich um gute Dinge, die uns Gott geben möchte. Im Philipper 4, Vers 7, da heißt es, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum will ich euch sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Und jetzt kommt's. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen eure Danksagung und eure Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt kommt das mit dem Verstand. Und der Friede Gottes, der höher ist als dein Superkrebs, als dein Verstand, als dein unendliches Wissen, als dein Realismus, als dein Pessimismus. Dieser Friede Gottes, der wird die Herzen bewahren und der wird dich herausfordern und wird dich reinnehmen, Entscheidungen zu treffen, dass du sagst, ja, ich kann mich komplett auf Gott verlassen und ich will und werde mit ihm leben. Das heißt nicht, bitte nicht falsch verstehen, dass ich hier gerade so ein Evangelium predigen möchte, lebt mit Gott und alles wird gut. Das überhaupt nicht. Ja, Gott stellt uns ja in Herausforderungen rein, damit wir Leben mit ihm ausprobieren können. Aber ich glaube, diese grundsätzliche Entscheidung, dass wir uns auf Gott einlassen sollen, die möchte er gerne haben. Und der Grad an Kompromisslosigkeit, das ist, glaube ich, ein Ding, was wir selber mitbestimmen können. Hingabe ist nicht das Zugehören zu einer Religionszugehörigkeit oder das Arbeiten in frommen Übungen oder der regelmäßige Besuch oder das Tragen einer besonderen Kleidung. Es gibt ja sogar Religionsgemeinschaften, die sich an Kleidung irgendwie orientieren. Sondern Hingabe ist diese Dankbarkeit, dankbar in allen Dingen zu sein, Vertrauen. Und da geht es nicht um großen Glauben. Das ist immer so ein Irrtum, den wir erleben, dass Gott nur dann etwas tut, wenn wir großen Glauben haben. Es gibt hunderte von Leuten, die schon gesagt haben, ja, ich habe da um Gott gebetet, aber mein Glaube war nicht stark genug, Gott hat mir das nicht gegeben. Vollkommener Blödsinn. Es ist genau umgekehrt. Gott möchte in den Schwachen mächtig sein. Wenn der Glaube wächst, ist es eine gute Sache. Aber ein großer Glaube ist nicht Voraussetzung dafür, dass Gott handelt. Gott handelt deswegen, weil er dich und weil er mich unendlich liebt. Das ist das, was unter der Linie steht. Die Summe allem ist die Liebeserklärung Gottes. Und die reicht für mich aus, um absolut happy darüber zu sein, Gott voranzustellen. Prüft mich, sagt es im Malachi, heißt es dann auch noch, ob ich euch nicht die Schleusen des Himmels öffnen werde. Also mit Gott Risiken eingehen. Ja, Hingabe muss man lernen. Das ist ein Lernprozess. Wie lernt man denn Hingabe? Ich habe hier ein Bild von einem ganz bekannten Pianisten. Die Jüngeren werden ihn vielleicht nicht so kennen. Das ist der Wladimir Horowitz. Und der hat mal folgenden Satz gesagt. Wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich es. Wenn ich 2 Tage nicht übe, merkt es meine Frau. Und wenn ich 3 Tage nicht übe, merkt es die ganze Welt. Also auch bei Hingabe ist es keine Sache, wir beten. Das kann auch passieren, ich will das gar nicht ausschließen. Und alles ist auch gut und wir sind hingebungsvolle, kompromisslos lebende Menschen. Ich glaube, dass viel immer geistliche Übung ist. Und wie ist eine geistliche Übung zu verstehen? Das ist übrigens ein Rezept für alles im Leben, nicht nur für geistliche Übungen. Der Unterschied zwischen einem Profi und einem Dilettanten ist die Anzahl der Wiederholungen. Ja? Also man kann nicht erwarten, dass man sich ans Klavier setzt und sagt, ich lerne jetzt Klavier, setz dich dran. Dann wird man sehr wahrscheinlich sehr frustriert sein, wenn man nicht beim ersten Mal gleich Klavier spielen kann oder wenn man nicht beim ersten Mal gleich dies oder das kann oder hingebungsvoll leben kann oder kompromisslos sich auf Gott einlassen kann. Aber die Formel steht hier, mach es immer wieder. Du wirst vielleicht am Anfang ein bisschen Frust schieben und wirst denken, hat nicht hingehauen. Aber dann kannst du es doch nicht hinschmeißen, sondern du kannst einfach sagen, ah, dann probier es halt wieder. Ich will ein hingebungsvolles Leben mit Gott leben. Und was gehört dazu? Ganz viel. Da gibt es so ein bisschen gespielt jetzt mit dem Begriff Hingabe, dass wir hinhören auf Gottes Wort, auf das, was er uns sagt. Wie redet denn Gott zu uns? Wisst ihr das alle? Durch die Bibel, durch sein Wort, richtig? Interessant. Wir lesen in Hiob, Gott redet durch Träume zu uns. Macht euch mal Gedanken über das, was ihr träumt. Gott redet dann zu uns. Wenn der Schlaf die Menschen übermannt und alles so offen ist, dann fängt Gott an zu reden. Manchmal redet Gott durch Krankheit. Achtet mal drauf, wenn gebetet wird, jemand betet und eure Gedanken schweifen auf einmal ab oder irgendwelche Impulse kommen, dann redet vielleicht Gott zu dir. Vielleicht bist du auch einfach nur unkonzentriert. Aber da so ein bisschen dieses Gefühl dafür zu haben, was passiert, dazu möchte ich euch herausfordern. Hinlaufen, immer wieder dahin gehen, wo ich mir Hoffnung und Hingabe holen kann, einfach weil ich weiß, Gott hat sich hingegeben und dann kann ich das Vertrauen haben, ich kann mich zu ihm hinwenden. Und dann die Gabe, steckt ja auch so in diesem Begriff Hingabe, ich kann Vertrauen geben, ich kann einen Teil von mir selber aufgeben. Manchmal, bei mir ist es ganz stark, muss ich meinen Verstand einfach mal an den Nagel hängen. Und deswegen ist einer meiner Lieblingsverse dieser Philipper 4, Vers 7, der Friede Gottes ist für mich ein 10-mal wichtigerer Indikator als mein Verstand. Den Verstand nicht ausschalten, bitte nicht, so ist es nicht gemeint. Aber Friede Gottes ist, merkt man wirklich, es gibt so dieses alte Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele versöhnt. Ja, oder so ähnlich. Das ist ein so wichtiges Indiz dafür, dass Gott redet. Und Opfergabe und das letzte Zielvorgabe, so wie dieser junge Mann, von dem der Tim vorhin geredet hat. Dass wir einfach sagen, das möchte ich und darauf lebe und arbeite ich hin. Ich möchte mit 2 ganz kleinen Geschichten schließen. Kennt ihr die Geschichte von dem Schwein und dem Huhn? Also es war auf jeden Fall mal so, eine Henne und ein Schwein sehen ihren Landwirt, wie er sich tagtäglich abmüht. Und die finden den großartig und sagen, dem müssen wir mal was Gutes tun. Und sie überlegen sich, ja, der muss ja morgens immer so früh aufstehen, an einem Samstag, wenn er mal ein bisschen länger schlafen kann. Wir werden dem ein ganz besonderes Frühstück machen, Schinken und Eier. Ja? In aller Konsequenz hat sich dann die Henne hingesetzt und hat ihr schönstes Ei gelegt. Ein großes, wunderschön geformtes, toll schmeckendes Ei. Ja? Tolles Engagement. Und das ist der Unterschied zwischen Engagement und Hingabe. Um das Thema mit dem Schinken hinzukriegen, wisst ihr, was das Schwein gemacht hat? Ja? Das hat sich wirklich ganz hingeben müssen, damit das Stück Fleisch auf dem Teller von dem Landwirt war. Ist Hingabe ein Risiko? Ist es so ein Balanceakt, wo wir sagen und wo unsere Vernunft sich gleich wieder einschaltet und sagt, oh, Klaus, Dieter, Lukas, Bernd, Christel, wie auch immer ihr alle heißt, mach das nicht. Lies doch die Bibel, bleib auf sicherem Boden. Zweite Geschichte. Hoch über dem Marktplatz einer kleinen Stadt hat so ein Seiltänzer ein Seil gespannt und führt dort wahnsinnig gefährliche Dinge vor. Ja, und läuft über das Seil rauf und runter. Und die Leute sind begeistert, weil da ist kein Netz, was ihn auffangen kann. Hoch in der Höhe und er balanciert und jongliert und ach, unendlich gut. Und dann holt er eine Schubkarre und fragt die Leute, glauben Sie, dass ich mit dieser Schubkarre das Seil rauffahren kann? Und alle sagen, klar. Und er macht das und fährt mit der Schubkarre das Seil rauf und runter. Und die Leute applaudieren, Euphorie entsteht. Wahnsinn, das ist der Typ, der kann's. Und dann sagt er, okay, Sie haben es gesehen, ich kann's. Applaus, wunderbar. Und alle freuen sich. Wer möchte bei mir in die Schubkarre einsteigen und mit mir diese Reise machen? So, bis dahin war der Verstand. Und ihr wisst, was passiert. Totenstille. Keiner meldet sich. Nur ein kleiner Junge. Und der sagt dann, ich setze mich in die Karre. Und der steigt hin, der läuft nach vorne und die Leute sagen, Junge, also jeder hat es gedacht, vielleicht nicht gerufen, mach das nicht, das kann lebensgefährlich sein. Er klettert rein, der Mann nimmt die Schubkarre, geht auf das Seil und fährt rauf und runter. Die Euphorie ist grenzenlos. Applaus, Applaus, Applaus. Ja, hat geklappt, nichts passiert, wunderbar. Da kommt doch einer dieser superschlauen Reporter und sagt, Junge, er hat vielleicht gedacht, weißt du eigentlich, was da gerade passiert ist, in welcher Lebensgefahr du gewesen bist, das sollst du nie... Nein, er hat es nicht gesagt, sondern er hat gefragt, hattest du keine Angst da oben? Und der Junge, der sagt ganz, ganz locker, ach nein, das ist doch mein Vater. Ja, also dieser Junge von diesem Hochseilartisten hat seinem Vater so sehr vertraut, dass er in diese Kiste, in diese Schubkarre eingestiegen ist. Ja, jetzt haben wir zwei Geschichten. Ihr könnt euch aussuchen, welche besser zu eurem Leben passt, welche besser zu euch passt. Diese Schinken-Ei-Frühstücksgeschichte oder diese Geschichte, wo die Auflösung ganz simpel ist. Und zwar finde ich auch sehr simpel für uns, weil was für ein Risiko gehen wir ein, wenn wir kompromisslos mit Gott leben? Ja? Wir müssen noch nicht mal in der Schubkarre auf dem Seil sitzen, aber das Ergebnis ist genau das Gleiche, was der Junge gesagt hat, was wir auch sagen können. Es ist doch mein Vater. Und Hingabe, und das ist die Herausforderung, ist ein Lebensstil, der unser Leben nachhaltig verändert. Und das wünsche ich dir und wünsche ich mir.